Amen. Wer von euch hat diesen Film schon mal gesehen? Gut. Alles klar. Ja, Kapitel 1, Matthäus, werden wir uns heute Morgen anschauen. Unsere Serie für Advent heißt einfach Jesus. Es geht um Jesus. Es geht um ihn, um seine Ankunft. Um das richtig zu zelebrieren können, passt Matthäus 1 richtig, richtig gut. Catch Me If You Can. Viele von euch haben es schon mitbekommen. Ist ein Film von, wo Tom Hanks und Leonardo DiCaprio die Hauptrolle gespielt haben. Ein extrem spannendes Katz-und-Maus-Spiel nach einer wahren Begebenheit. Der Held der Geschichte, ja, das ist also wirklich so passiert. Also natürlich, Hollywood macht das immer noch ein bisschen, schmückt das alles ein bisschen mehr aus. Aber dieser Held der Geschichte, Frank William Abagnale, der seinem Verfolger, gespielt von Tom Hanks als FBI-Agent, praktisch durch den ganzen Film immer eine Nasenlänge voraus ist. Er taucht unter, er taucht wieder kurz auf, ganz bewusst, macht es ganz bewusst und bringt diesen FBI-Agent fast zum Wahnsinn. Ja, er sitzt da am Heiligabend, während seine Familie feiert, sitzt er da in seinem Büro und konzentriert sich nur darauf, wie kann er diesen Frank Abagnale holen. Das Ziel von diesem Frank ist eigentlich nur Reichtum, ist Erfolg und er möchte in dem Film das System bestrafen, das seinen Vater fertig gemacht hat. Ja, also darum geht es so ein bisschen. Man fragt sich natürlich, okay, wunderschöne Geschichte, was hat das jetzt mit Matthäus 1 zu tun? Was hat das mit Jesus zu tun? Nun ganz viel. Vielleicht habt ihr diese Predigt schon mal gehört, nämlich 2010 habe ich schon mal darüber gesprochen. Und da ging es einfach um den Stammbaum vom Lukas. Ja, da waren wir nämlich auch schon mal gewesen. Und jetzt sind wir halt beim Stammbaum von Jesus. Und ich möchte mit euch jetzt ziemlich im Speed durch diese Geschichte durchlaufen. Und da müsst ihr eure Gurte jetzt anlegen. Ja, jetzt geht es im Highspeed durch die Geschichte. Seid ihr ready? Ja? Seid ihr alle wach? Gut. Alles klar. Und das werden wir jetzt machen, nämlich die Verbindung dazu ist folgende. Es dreht sich heute alles um Jesus, um seine Ankunft in die Welt. Es geht darum, dass dieser Jesus von den ersten Seiten der Bibel bereits verheißen wurde, durch die ganze Geschichte immer wieder auftaucht als der Verheißungsträger und dann kommt in Jesus, in der Ankunft. Da sind wir auch schon bei Weihnachten und gleichzeitig auch bei Ostern. Und diese ganze Geschichte, die wir uns jetzt anschauen, ist extrem wichtig, weil in dieser ganzen Geschichte hat Gott nur eine Person vor Augen, nämlich dich. Gott geht durch die ganze Geschichte, weil er gesehen hat, dass wir Erlösung brauchen, dass wir Verbindung brauchen. Und deshalb ist diese Verbindung jetzt ganz wichtig. Und Verbindung im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich, es geht hier tatsächlich um eine Verbindung, um eine Linie, die wir uns anschauen, um eine Verheißungslinie und um eine Segenslinie und um eine biologische Linie, die nicht abgebrochen werden durfte. Was es damit auf sich hat, wie gesagt, wir steigen jetzt mal ein. Und zwar ist unser Bibeltext für heute folgender, der hier. Okay? Das ist unser Text heute. Und den werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Ihr seht viele, viele Namen. Wir werden heute 100 Namen uns anschauen. 100 Namen. Ihr könnt mal ausrechnen, was man in einer halben Stunde alles dann über jeden einzelnen Namen sagen kann. Es geht heute um zwei Stammbäume, und zwar um den Stammbaum in Matthäus, das ist dieser, und um den Stammbaum im Lukas. Und so sieht das jetzt aus, diese 100 Namen, die ihr hier habt, im Bild. Ich habe da ein schönes Bild zusammengebastelt. Ich habe kein gescheites gefunden im Internet und deswegen musste ich das hier so machen. Kann man das sehen? Ja, ein bisschen. Genau, hier seht ihr diese Linie, ja, die geht hier hoch und ich konnte es halt eben nicht in eine Reihe bringen, sonst hätten wir hier über die Decke gehen müssen. Gut, richtig spannend. Also, wir fangen an mit dem Beginn. Gott hatte am Anfang den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Adam und Eva, wir kennen alle die Geschichte, ja. Und sein Plan war, dass der Mensch paradiesisch lebt im Ebenbild Gottes. Doch was Gott von Anfang an super gut gemacht hat, hat der Teufel von vornherein zerstört, nämlich die Urkatastrophe, die kam ganz am anfangen. Der Teufel hat nämlich den Mensch im Visier gehabt, um ihn zu zerstören, der Sündenfall. Auch das kennen wir, die Geschichte, ja, die Geschichte mit dem Apfel. Also es war kein Apfel, aber wenn man diesen angebissenen Apfel sieht auf einer gewissen Computermarke, darf man immer daran denken, was da passiert ist. Gut. Und das ist der Grund, warum es heute, bis heute, Kriege gibt, warum es Leid gibt, warum es Not gibt, aber auch persönlich Belastung, Streit, Bitterkeit. Da müssen wir immer wieder zurückgehen an die, auf die ersten Seite der Bibel. Und daraufhin erklärt Gott dem Satan den Krieg. Ich drück's mal so aus. Mit folgendem Vers. Das ist das sogenannte Brotevangelium, das erste Evangelium. Steht in 3, Vers 15, kann man sich gut merken, Johannes 3, Vers 16, 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es, ich werde, sagt Gott, so Satan, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also, pass auf, einer dieser Nachkommen, der hier hervorgehen wird von Adam und Eva, wird es sein und dir den Kopf zermalmen. Ja, du wirst ihn treffen, schaden, aber er wird dich besiegen. Und ich werde den Menschen den Weg zurück ermöglichen und sie heilen, weil ich sie liebe. Eines Tages wird ein Nachkomme kommen und er wird ausrufen, es ist vollbracht. Und jedes Wort ist hier wichtig. Ihr seht hier ein bisschen eine Geheimsprache. Da ist die Rede von einer, besonders von der Frau, und es ist auch die Rede von dem Same der Frau, was das auch immer betrifft. Und da kommen wir nachher am Schluss unserer Geschichte nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall sagt Gott hier: Also, Satan, pass auf, ich mache jetzt eine Reise durch die Geschichte. Und durch die ganze Geschichte hindurch werde ich einen Nachkommen bestimmen, und der ist nachzuvollziehen, bis er kommt, der Erlöser. Und was der Teufel da noch nicht wusste, dass das so eine Art Katz-und-Maus-Spiel wird. Nämlich Gott wird in der Geschichte immer wieder aufblitzen in der Geschichte und dem Teufel sagen, das ist er. Und dem Teufel fast schon die Möglichkeit geben, diesen Verheißungsträger auszulöschen. Also er macht ihn richtig wild, sozusagen. Ja? Deswegen Katz-und-Maus-Spiel, catch me if you can. Von diesem Zeitpunkt an beginnt die größte und längste Jagd durch die ganze Geschichte. Deshalb auch das Thema. Satan versuchte von dem Zeitpunkt an systematisch den Verheißungsträger, diesen Samensträger auszulöschen, weil ihm ist bewusst, wenn er das schafft, ist 1. Mose 3, Vers 15 Geschichte, geht nicht mehr. Versteht ihr? Ich möchte, dass ihr die Brisanz erkennt. Und das würde nämlich auch bedeuten, wäre es Satan gelungen, in dieser Zeit, nehmen wir mal einfach eine Person raus, den David zum Beispiel, abzumurksen, wäre der ganze Plan hinüber gewesen. Und wir säßen heute nicht hier und wir hätten keine Vergebung von Schuld, wir hätten kein ewiges Leben. Deshalb die Brisanz in der ganzen Geschichte. Und darum gibt es auch die Stammbäume. Und vor allen Dingen diese zwei, die sind extrem wichtig. So, und Satan war es von dem Zeitpunkt an völlig egal, wen er trifft. Hauptsache, er trifft irgendjemand. Entweder er trifft eine einzelne Person oder er schaltet die Juden aus, bis heute eines seiner Hauptthemen. Oder er bringt die ganze Menschheit um. Oder Herodes zum Beispiel, er lässt einfach Kinder abschlachten. Und deswegen sehen wir auch so viele Dinge in der Geschichte, die richtig, richtig schlimm und brutal sind. Wir haben hier ein Geschlechtsregister in Lukas Evangelium von Adam bis Jesus und im Matthäus Evangelium von Abraham bis Jesus. Deshalb, weil für die Juden ist die springende Persönlichkeit Abraham. Im 1. Mose 12 bekommen nämlich ist die Entstehung sozusagen des jüdischen Volkes, des israelischen Volkes. Da heißt es im 1. Mose 12, Vers 1: Ich will dich, Abraham, zu einer großen Nation machen, also Land, und ich will dich segnen durch ein Volk und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also für die Juden deshalb Abraham extrem wichtig, übrigens bis in die heutige Zeit. Lukas startet halt eben, Lukas ist in erster Linie für uns Heiden geschrieben, also für, oder für alle Menschen, Juden natürlich inklusive, aber beginnt deshalb halt mit diesem ersten Evangelium der Erlösung mit Adam und Eva. Könnt ihr da nachvollziehen. Okay, wir starten. Adam und Eva bekommen ihr erstes Kind. Und jetzt passiert natürlich was Komisches. Das hat Eva noch nie erlebt. Sie wird schwanger. Für uns ist das ja ganz normal. Aber da wächst plötzlich etwas in den Bauch heran. Das gab es ja vorher noch nicht. Und sie denken, was ist denn das? Was geht denn hier ab? Sie wird schwanger. Da kommt ein neuer Mensch aus ihr heraus. Und als dieser Mensch geboren wird, sagen sie, preis den Herrn, es geht zurück ins Paradies. Weil, was hat Gott gesagt? 1. Mose 3, Vers 15, dein Nachkomme wird den Teufel platt machen. So, und jetzt ist dieser Mensch da und wie nennen sie den Menschen? Wie heißt der Mensch? Helft mir mal. Kain, und das heißt übersetzt, Gewinn. We are the winner. Es ist erledigt. Und sie denken, jetzt ist es. Ja, da ist plötzlich so etwas Neues entstanden, nur sie wird wieder schwanger und es kommt ein neuer Mensch und nichts passiert. Weder mit Kain, er ist einfach ein Kind wie jedes andere und es kommt ein weiterer Mensch dazu. Und wisst ihr, wie sie ihn nennt? Abel. Und wisst ihr, was Abel heißt? Nichtigkeit. Sie sagt, Mist, funktioniert nicht. Irgendwie hat Gott hier was anderes vor. Der Teufel aber weiß, okay, Kain und Abel, das sind die Nachkommen. Was muss ich machen? Ich muss sie platt machen. Und jetzt habt ihr diese Geschichte von Kain und Abel. Und ihr wisst ja, was da passiert ist. 1. Mose 4, Vers 8, der Teufel fährt in Kain, er ermordet Abel und flieht. Und der Teufel sagt sich, super, es ist vorbei. Nur was er nicht wusste, Gott hat nicht Abel und Kain am Schirm gehabt, sondern, wie hieß der dritte? Seth. Und wisst ihr, was Seth heißt? Ersatz. Gott schickt einen Ersatz und die Linie läuft über den Ersatz. Und der Teufel, ja. Ich finde das schon allein schon cool hier. 1. Mose 4, Vers 25. Sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Ersatz. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben. Dann gehen die Jahre ins Land. Der Teufel versucht alles. Er überzieht die ganze Menschheit mit Sünde, damit er das Zielobjekt trifft. Nämlich wenn er alle hat, dann hat er auch den Verheißungsträger. Das Problem der Sünde hat mittlerweile so ein Ausmaß angenommen, dass Gott beschließt, alles Leben ein Ende zu machen. Und wisst ihr, was der Teufel sich sagt? Super, ich sage jetzt nicht Halleluja, ja? Das sagt er nicht. Aber er sagt, klasse, das genau wollte ich erreichen. Nur was er wieder nicht auf dem Schirm hat, dass Gott diese Idee mit Noah hat. Kennt die Geschichte mit Noah und der Arche? Gott erwählt sich Noah. Und hier habt ihr im 1. Mose 5, deshalb auch im Alten Testament, die Geschlechtsregister. Hier haben wir das erste Geschlechtsregister, in 1. Mose 5. Und das seht ihr hier. Das geht von Adam zu Noah. Noah kommt, er wird ziemlich massiv bedrängt, aber er überlebt. Seine Söhne Sem, Ham und Japhet. Der Teufel fragt sich, okay, wer ist es jetzt? Und im 1. Mose 9, Vers 21 heißt es, wieder, jetzt kommt wieder der Finger Zeig von Gott, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Catch me if you can. Also, und wisst ihr, was jetzt passiert? Sem, seit dieser Zeit gibt es den Antisemitismus. Denn die Welt löst sich jetzt auf in drei ganz große Stränge. Ja? Das kannst du bis heute nachvollziehen. Semiten, Hamiten, Japhetiten. Also die ganze Welt ist in drei Blöcke eingeteilt und die Semiten. Und daher gibt es den Antisemitismus bis heute. Deswegen müssen wir als Christen es immer vor Augen haben. Übrigens, das ist eine ganz andere Geschichte. Diese Geschichte mit den Juden, die dauert an bis heute und geht auch weiter. Und deshalb hat auch der Teufel bis heute hat er einen wahnsinnigen Hass auf die Juden. Weil hier dieser Fingerzeig auf den Juden drauf war. Wie gesagt, eigene Geschichte. Es geht weiter. Turmbau zu Babel, Völkerwanderung, die Sünde nimmt wieder zu und es sieht so aus, als hätte sich alles verlaufen. Es geht, die Jahre plätschern dahin und plötzlich ein Fingerzeig aus dem fernen Osten. Abraham. Catch me if you can. 1. Mose 12 haben wir eben schon zitiert. Abraham du bist es. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir, weil du bist der Verheißungsträger, in dir werden gesegnet werden alle Nationen auf Erden. So, und plötzlich steht der Abraham im Fokus des Feindes. Und darum, Leute, und darum haben wir diese Geschichten um Abraham ab Kapitel 12. Viele Geschichten, die nicht nur Erfolg haben, sondern auch Niederlagen haben. Ja? Wir sehen da zum Beispiel, wie Abraham bekämpft wird durch Feinde. Wir sehen, wie er versucht wird. Da kommen Lügen, da kommt Heuchelei, da kommt Sex, da kommt die Hagar mit ins Spiel. Wir sehen, wie er entmutigt wird. Er hat keine Nachkommen. Er ist 100 Jahre alt, bekommt nochmal eine Verheißung, aber es passiert nichts. Abraham weiß ja, dass er der Verheißungsträger ist und versucht sich da einen zu basteln mit dem Ishmael. Auch eine verhängnisvolle Geschichte. Alles setzt der Teufel dran, um ihn platt zu machen. Und hier auch wieder ein Geschlechtsregister im 1. Mose Kapitel 11 geht dann weiter von Noah bis Abraham. Also das haben wir dann auch wieder. So, seid ihr noch dabei? Normalerweise darf man sowas nicht fragen. Das heißt immer, wenn der Prediger das fragt, das ist das beste Zeichen dafür, dass er den Eindruck hat, die Leute sind nicht mehr dabei. Aber ich habe den Eindruck, ihr seid noch dabei. Okay, und hier beginnt jetzt Matthäus, Abraham. Matthäus 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und so weiter. Isaak bekommt wieder ein Fingerzeig, also auch da wieder. Da heißt es im 1. Mose 17, Vers 19, du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und jetzt hört mal genau hin. Und ich werde meinen Bund mit ihm, mit Isaak aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Auch hier wieder ein ganz klarer Fingerzeig. Catch me if you can. Und alles fokussiert sich darauf. Danach Jakob. Und bei Jakob versucht der Teufel wieder die gleiche Kiste wie mit Kain und Abel. Ihr kennt die Geschichte mit Jakob und Esau. Die gleiche Geschichte. Er sagt sich, okay, Jakob und Esau, einer von den beiden ist es. Es entsteht Streit, es entsteht Eifersucht, sie bekämpfen sich einander. Also es ist richtig, richtig übel und Jakob muss fliehen. Auch hier wieder, Esau nimmt sich heidnische Frauen und der Teufel kann denken, vielleicht habe ich es jetzt erreicht. Aber in der Wüste, Jakob ist auf der Flucht, in der Wüste hat Jakob einen Traum. Er träumt von einer Leiter in den Himmel und Engel tanzen darauf. Und dann eine Aussage von Gott. 1. Mose 28, Vers 14. In dir, Jakob, in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also, 1. Mose 3, 15, alle. Hier kommt es nochmal, alle. Und da wird jemand kommen, das gilt für alle Menschen, für die Juden, für die Heiden. Jakob hatte wie viele Söhne? 12, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Sarah muss ich sagen, Mensch, warum hat er so viele Söhne? Wer ist es? Also geht er gegen die ganze Familie vor. Hier auch wieder Geschichten, da stehen die teilweise die Haare zu Berge. Was haben die alles gemacht dort? Da ist Verleugnung in der Familie, da ist Streit, da ist Sünde unter den Söhnen, da gibt es Hungersnot. Josef scheint es zu sein. Ihr kennt diese Geschichte, wo Josef träumt und alle beugen sich vor ihm nieder. Und Satan denkt, der ist es. Also steht der ganz oben auf der Exekutionsliste. Die Brüder verbünden sich sogar gegen Josef und verkaufen ihn als Sklaven. Nun, ich vermute, im Teufel wäre es am liebsten gewesen, er wäre tot gewesen. Aber er überlebt. Und was er nicht am Schirm hatte, dieses Überleben, das, was der Teufel versucht kaputt zu machen, zu zerstören, das ist übrigens jetzt ein Ding für unser Leben. Der Teufel versucht auch uns platt zu machen und wir haben den Eindruck, warum passiert das? Warum passiert jenes, dieses, jenes? Jakob wird verkauft als Sklave nach Ägypten und er muss sich fragen, ich war doch Gott, Josef. Josef wird verkauft und er muss sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Und ihr kennt die Geschichte. Josef wurde der Retter für die Israeliten. Für die Söhne, für die Brüder von Josef, für die Söhne von Jakob. Also, und dann im 1. Mose 49, Vers 10 lässt Gott da nochmal die Bombe platzen und der Teufel weiß, wer von den Zwölfen der Richtige ist. Dort heißt es, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Früher gab es mal die Leute von der Shiloh Ranch, daher kommt das Wort, also das Wort Shiloh Ranch kommt von Shiloh, Shiloh. Shiloh ist ein Geheimwort für die Juden bis heute. Die Juden wissen seitdem, das ist für die ein Schlüssel, dieser Shiloh. Shiloh ist ein Geheimwort für den Messias. Man könnte das jetzt im Hebräischen aufdröseln, da gibt es Zahlenwerte und dieses Zahlenwert, der Zahlenwert dieses Wortes Shiloh heißt im Grunde genommen Messias. Und seitdem wissen die Juden, Juda ist derjenige. Ja? So, dort in Ägypten vermehren sie sich, wir kennen die Geschichte, Satan bleibt nur eine Wahl, weil mittlerweile sind es so viele, er muss alle Juden platt machen, vernichten. Die Judenfrage, klingelt es da bei uns? Die Judenfrage durch die ganze Geschichte war immer wieder eine Frage von höchster Bedeutung für viele Feinde des Judentums, besonders auch in unserem Land, um die Juden zu vernichten. Und das hängt ganz stark mit diesem Stammbaum zusammen. Er versucht sie zu unterdrücken durch Sklaverei in Ägypten, er schafft es nicht. Dann kommt der Pharao, der im Grunde genommen das Volk eigentlich nur platt machen will, kaputt machen will. Gott rettet sie, wir kennen das, führt sie ins verheißene Land, nach Kanaan und sie nehmen es ein. Israel. Das sieht wieder aus nach einer Niederlage des Teufels. Und so macht jetzt der Teufel einen Gegenzug. Was macht er? Er versucht jetzt, das ganze Volk zu verblenden und auf eine falsche Fährte zu locken. Er gibt ihnen einen geklonten Shiloh. Ja? Das Volk verlangt nach einem König. Die sagen, wir wollen so einen König haben wie die Nationen. Und König war immer ein Gesalbter. Also, sie wollen einen König. Gott sagt, naja, was will ich machen? Wenn ihr einen König wollt, dann kriegt ihr einen König. Und der erste König, Saul. Ihr merkt, ihr findet ihn nicht in dieser Liste drin. Saul wäre der erste König. Und Saul wäre das Instrument von Satan, um gegen den Shiloh, gegen den eigentlichen Shiloh vorzugehen. Und in diesem Moment, als Saul seine Kapriolen dreht, als er sein eigenes Ding dreht, zeigt Gott auf den wahren Shiloh, auf den wahren Verheißungsträger. Ihr könnt das nachlesen, jetzt auch Matthäus Kapitel 1, 3 bis 5, ist diese Linie angegeben, von Juda hoch bis David. Übrigens findet ihr in dem Text bei euch auch zum Beispiel so eine Ruth drin. Ja? Ihr findet übrigens da auch einige Frauen drin, die eigentlich nicht würdig gewesen wären, da drin zu stehen, weil sie aus anderen Ländern teilweise kamen, weil sie teilweise vielleicht keinen so guten Ruf hatten. Aber das ist interessant, wenn ihr zum Beispiel das Buch Ruth seht. Das Buch Ruth und Boas ist wiederum eine, wie so eine Art Illustration hin auf Jesus. Und das gibt es auch ganz, ganz viel im Alten Testament. Immer wieder solche Beispiele, die hinweisen, man nennt das in der Fachsprache Allegorien, hin auf Jesus. Also, und während der Teufel nun ahnen konnte, dass David der Mann ist, platzt die Bombe. Und zwar die Ansage an David im 2. Samuel Kapitel 12, Vers 7. Da heißt es, ich werde deinen Nachkommen, der aus deinem Leib, also Singular, ich werde deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Nun, natürlich denkt David an Salomo, ja, aber hier heißt es für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Vielleicht hat David es nicht ganz gecheckt, was damit gemeint war, aber einer hat es gecheckt und das war Satan. Und er kennt dann, was dann losbricht über David, auch da wieder. Feindschaft, Verleumdung, Flucht, Vertreibung. Man hat so den Eindruck, durch das ganze Leben von David zieht sich das durch die Geschichte mit Bathsheba. Ja, auch da wieder, es war eigentlich ein Ehebruch gewesen, aber ihr wisst, wer da hervorgekommen ist. Und auch hier hat Gott wieder seine Linie, seine Vergebung und so weiter mit da drin. Und es gelingt dem Teufel, ihn nicht kaputt zu machen. Und nun geht die Linie weiter. Wir schauen uns jetzt, interessanterweise gibt es jetzt plötzlich zwei Linien. Die rechte Linie ist die Linie, die wir im Lukas sehen. Und die linke Linie ist die Linie, die wir im Matthäus sehen. Was hat denn das damit auf sich? Ganz einfach, die linke Linie ist erstmal die königliche Linie. Ihr findet da so ein paar Freunde wieder, ja, Asa, Josaphat, Usia, Hiskia, Manasse, Amon, Josia. Ihr seht, das waren alles Könige des Südreichs, ja, von Juda, Könige. Das ist eine Linie, die geht mit da hoch, also die Königslinie, wo der Teufel genau immer sehen konnte, okay, das ist er, das ist er, das ist er. Und deswegen haben wir auch dieses ganze Chaos bei den Königen. Sünde, Fall, Abfall, wieder Hinwendung. Und Gott hat wahnsinnig viel Gnade in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Geschichte. Bis endlich der Ofen aus ist. Wir lesen in Matthäus Kapitel 1, Vers 11. Josia überzeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Und dann die Vollkatastrophe. Sie sind so gottlos geworden. Und dass Gott jetzt das sagt, was Satan schon immer gehofft hat, dass Gott irgendwann die Nase voll hat und sagt, das geht nicht mehr weiter mit dieser Linie da. Ich muss hier einen Cut machen. Gott hat das über hunderte von Jahren mitgemacht, das Theater. Und jetzt kommt die Vollkatastrophe. Gott verwirft den Verheißungsträger. Also jeder, der diese Geschichte bis dahin ein bisschen gekannt hat, der muss sich sagen, Moment, was macht denn Gott jetzt? Nämlich in Jeremia 22, Vers 24 heißt es, so wahre ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konja, ein anderer Name ist Jechonja, Joachim, den seht ihr hier. Wenn auch Konja, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, würde ich dich dort doch von dort wegreißen. Das kommt einem Fluch gleich. Hier sagt Gott, ich mache einen Cut, ich unterbreche die Linie. Es ist Schluss. Versteht ihr die Brisanz? Gott hat doch am Anfang gesagt, ich ziehe das Ding durch. Und jetzt sagt Gott, ich mache selbst einen Cut und Satan reibt sich die Hände, könnte man sagen. Ja? Jetzt ist es aus. Was er aber nicht wusste, und jetzt ein bisschen mehr aufpassen, was er nicht wusste, Gott hat einen Plan B. Plan B geht nämlich über Nathan. Salomo war ein Sohn Davids und Nathan war ein Sohn Davids gewesen. Und jetzt seht ihr im Lukas diese Linie, die hochgeht. Und hier bei Salomo die Linie, die hier rauf geht. Ja? Könnt ihr nachlesen. Es wird also komplexer. Catch me if you can. Wir haben hier weiterhin diese Linie, diese Verheißungslinie, diese Segenslinie, die hier mit einem Fluch sozusagen endet. Aber diese Linie wurde uns im 1. Mose 3, Vers 15 gesagt, diese Linie hat eine Verbindung. Diese Verbindung wird von Gott gewährleistet über Nathan. Und Nathan geht bis da oben hin. Und jetzt seht ihr da oben etwas ganz Seltsames. Da wird Joachim gezeugt, da wird Neri gezeugt und jetzt schaut mal hier drüben. Fällt euch was auf? In beiden Linien tauchen die gleichen Namen auf. Was geht denn da ab? Sind das einfach nur gleiche Namen? Ist das Zufall? Nein, es ist die gleiche Person. Also, was passiert hier? Joachim, haben wir eben gehört. Übrigens, Joachim steht in Klammern. Der wird nämlich gar nicht genannt in Matthäus, weil er verflucht war. Aber er hatte einen Sohn gehabt, der hieß Joachim. Joachim wird verschleppt in die Gefangenschaft. Das heißt, und stirbt auch dort, ja. Das heißt, hier war im Grunde genommen der Ofen aus für Joachim. Aber rechtlich gesehen wurde die Frau Joachims, also Joachim hatte ja eine Frau gehabt, und die Frau Joachims wurde jetzt dem Neri gegeben. Könnt ihr das noch nachvollziehen? Neri war ein Verwandter. Das war nämlich damals der Fall. Wenn einer stirbt, dann muss rechtlich gesehen eine Verwandte, die Frau Joachims, die Witwe sozusagen, wird einem Verwandten gegeben, nämlich Neri. Und Neri ist jetzt in dieser biologischen Linie drin. Und somit, jetzt aufgepasst, hier kommt der springende Punkt, und somit wird natürlich Shealtiel als natürlicher Nachkomme geboren. Können das nachvollziehen? Ich meine, die zwei sind intim, also Frau von Joachim und Neri bekommen ein Kind und das heißt Shealtiel. Ist klar, oder? Aber rein rechtlich, gesetzlich gesehen, Joachim, die Frau Joachims heiratet Neri und das Kind ist rechtlich gesehen das Kind Joachims. So steht es in der Bibel. Dass die Frau, die Witwe, dafür sorgt, dass dieser Stamm nicht ausgerottet wird, sondern dass ein Nachkomme da ist. Versteht ihr? Ich hoffe, ihr versteht es. Ist ein bisschen kompliziert. Wenn ihr es nicht versteht, glaubt einfach, dass diese zwei Linien plötzlich hier zusammenkommen. Bei Shealtiel, und natürlich Shealtiel bekommt Zerubabel, also plötzlich sind beide Linien wieder zusammen. Und jetzt schaut mal, und jetzt heißt es in Haggai 2, Vers 23. Der Teufel ist genauso verwirrt wie ihr jetzt. In Haggai 2, Vers 23 steht jetzt Folgendes. An jenem Tag, spricht der Herrscher, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn des Shealtiels, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Also da koppelt sich alles nochmal in einer Person und der Teufel bekommt hier nochmal ein klares Zeichen gesetzt, das ist er. Also beide Linien gehen hier auseinander, laufen wieder zusammen bei den beiden und Gott sagt dem Feind, das ist er. Warum er das macht, keine Ahnung, vermutlich um zu zeigen, ich habe nach wie vor die Kontrolle. Und das darf dich froh machen, also es kommt immer ein bisschen näher. Bis jetzt ist es dem Feind nicht gelungen, den Verheißungsträger auszulöschen. Catch me if you can. Und jetzt kommen wir zum Ende. Wir gehen zum Ende. Wir haben hier jetzt von Zerubabel bis hoch 400 Jahre Schweigen in der Bibel. Passiert gar nichts. Wir wissen nicht, was geht da überhaupt ab. Was passiert da? Bis wir die Evangelien haben und in den Evangelien wird uns jetzt gezeigt, wie das die ganze Geschichte weiterging. Wie gesagt, hier wieder zwei Linien. Warum zwei Linien? Ganz simpel. Zerubabel hatte zwei Söhne, Abihud und Resa. Läuft parallel weiter, der Teufel weiß nicht, was geht da ab, wer ist es eigentlich. Warum das schon wieder zwei Linien sind, das ist auch ganz wichtig. Denn da kommen wir jetzt an die Krippe. Maria und Josef. Also, ihr lest da oben etwas ganz Seltsames. Etwas, wo ihr sagt, das ist doch eine Lüge, das ist doch ein Widerspruch in der Bibel. Da steht ja, Moment, Jakob, Josef, Jesus. Und da steht Eli, Josef, Jesus. Ja, wer ist denn jetzt der Vater? Das ist ja wohl komisch, oder? Nun, ganz einfach. Wir wissen alle, oder ich hoffe, wir wissen es alle, dass Maria, eine Jungfrau, schwanger wurde und ein Kind bekam. Das mal so als Statement. Die Linie hier, linke Seite, läuft hin bis Josef. Jakob ist der natürliche Vater Josefs, ist auch der Verheißungsträger. Also es ist bei Josef angekommen. Josef war was? Der Vater von Jesus, oder? Eigentlich nicht. Rechtlich gesehen schon. Versteht ihr? Rechtlich gesehen hier, Jakob zeugt Josef, Josef zeugt, so ist das rechtlich gesehen, Jesus. Aber trotzdem war Josef ja nicht der Erzeuger. Ja? Sie ist ja schwanger geworden ohne Josef. Also müsste man sagen, okay, wenn das jetzt war, dann ist ja Jesus, da fehlt ja eine Verbindung zwischen Josef und Jesus. Da gibt es ja gar keine Verbindung. Der Josef hat ja gar nichts damit zu tun gehabt. Doch, rechtlich gesehen schon. Aber wisst ihr, was da fehlt? Was fehlt denn da? Das Biologische fehlt. Und das Biologische lief halt über die Jungfrau. Die Jungfrau wird schwanger werden. Und hier seht ihr nämlich der Punkt. Eli ist nicht der Vater von Josef, sondern Eli ist der Vater von Maria. Jetzt sagst du natürlich, warum steht denn da nicht Maria? Oder? Ganz einfach. Lukas schreibt zum Beispiel, Eli war, wie man meinte, der Vater von Josef. Es ist davon auszugehen, dass Marias Vater Eli keinen Sohn hatte. Okay? Es gab nur Töchter. Und eine davon war Maria. Und Maria war damit eine Erbtochter. Also sie erbte alle Verheißungen von ihrem Vater Eli. Es war aber unüblich, dass Männer in dem Stammbaum stehen. Und weil sie nur Erbtochter war, wurde sie so keine rechtmäßige Erbin, musste auch hier wieder die sogenannte Levirats-Ehe greifen. Das heißt, ein Verwandter musste kommen, Maria heiraten und somit diese Erbfolge klarstellen. Ja? Und somit wurde Josef offiziell eingesetzt als Erbe und offiziell eingesetzt als Sohn von Eli. Versteht ihr? Gut, und deshalb steht in dieser Linie Eli Josef. Das heißt, wir haben hier eine ganz logische Verbindung und deshalb, Maria war Jungfrau. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf 1. Mose 3, Vers 15. Da steht irgendwas von Same der Frau und so weiter. Und man fragt sich, was ist um Himmels Willen damit gemeint? Ganz einfach, Maria. Und hier haben wir eine Verbindung. Also hier haben wir eine ganz natürliche Verbindung und eine rechtliche Verbindung. Und schon sind wir bei Jesus angekommen. Und wir kennen jetzt diese Geschichte. Der Teufel setzt alles in Bewegung, Jesus zu vernichten. Ja? Volkszählung, Tohuwabohu, Kindermord von Herodes. Der Teufel lässt alle Kinder umbringen von 0 bis 2 Jahren. Es ist ihm total egal, was er damit anrichtet. Er will nur diesen Jesus umbringen, weil er genau weiß, das ist er. Er checkt plötzlich diese ganze Geschichte, die sich hier in Jesus konzentriert. Danach Flucht und Vertreibung, dann die Versuchung Jesu bis hin nach Gethsemane. Die ganze Geschichte, der Teufel muss es um alles in der Welt vermeiden, dass dieser Jesus ausruft am Kreuz, es ist vollbracht. 4000 Jahre Geschichte. So, und jetzt sind wir bei dir. Und jetzt sind wir nämlich bei dir. Jetzt bist du dran. Dieses Catch me if you can. Gott macht diese ganze Reise, die ist noch viel komplexer, die ist noch viel ausführlicher, die ist noch viel blumiger und viel katastrophaler. Durch die ganze Bibel hindurch, Gott macht die Reise, weil er nur dich vor Augen hat. Das hat er alles gemacht. So viel Not, so viel Elend, so viel Kämpfe durch die ganze Geschichte hindurch. Und der Triumph endete nicht am Kreuz, sondern der Triumph endete mit dem Sieg über die Sünde, mit seiner Auferstehung. Und dass Jesus dann sagt, ich bin es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Wunder in sich, was wir hier sehen. Und ich möchte euch einfach diesen ganzen Sack hier zusammenbinden mit einem Vers. Oh, das Hintergrund ist jetzt ein bisschen stark nach vorne gerückt. Aber mit einem Vers aus Hebräer 12, Vers 1. Und das möchte ich jetzt einfach, dass wir das mitnehmen. Dass wir jetzt echt irgendwie eine Bremse hinkriegen aus diesem ganzen Geschichtslaufen. Jetzt, ja, und jetzt einfach sehen, was passiert hier. 4000 Jahre Geschichte und jetzt die 2000 Jahre, die können wir im Speed machen. Die sind in einem Vers zum Beispiel enthalten. Hier heißt es in Hebräer 12, Vers 1. Deshalb, Leute, deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Einige davon haben wir verfolgt, 100 Menschen, ja, die wir da gesehen haben. Und einige sind hervorgestoßen und einige werden genannt in Hebräer 12. Deshalb, sagt der Verfasser, lasst uns nun, da wir eine so große Wolke an Zeugen haben, um uns rum haben. Jede Bürde und die uns noch so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und das können wir nun, weil dieser Jesus ist durch die Geschichte gelaufen, gegangen, bis dass er heute bei uns ist, um uns zu erlösen. Er hat das alles erkämpft, dass wir nicht mehr auf der Flucht sein müssen. Und das ist das Coole. Das ist das Coole. Da ist ein Cut da. Jesus war das Ziel Objekt Satans, weil der Satan wusste, wenn Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, dann hat er die Erlösung vollbracht, dann ist alles durch, dann habe ich keine Chance mehr, Menschen kaputt zu machen, platt zu machen, in die Hölle reinzuziehen, nämlich die Menschen, die sich an diesen Jesus binden und sich an ihm orientieren und sagen, nun Jesus, und das hast du für mich getan.
Und ich möchte an dich glauben. Ich möchte dir vertrauen. Catch me if you can ist dann nicht mehr unser Motto. Das erledigt Jesus. Er hält uns den Rücken frei. Und das finde ich so stark. Und deshalb dürfen wir mit Ausdauer laufen vor den uns liegenden Wettlauf. Also wir sind nicht mehr auf der Jagd, auf der Flucht, sondern wir laufen vorne, indem wir nämlich hinschauen auf Jesus. Den Anfänger, 1. Mose 3,15 und Vollender des Glaubens. Kreuz, Auferstehung. Der Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Er hat das Ding durchgegangen. Gott ist das durchgegangen mit seinen Verheißungsträgern. Überleg das, jedes Mal, wenn du das Alte Testament liest und liest die Geschichte von den Leuten, jedes Mal, wenn du einen Stammbaum liest, wo diese Linie drin ist, dann denk immer daran, das hat er alles getan, um dich und mich zu erlösen. So wertvoll sind wir in allen Augen, in Gottes Augen. Größere Liebe, sagt Jesus, hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat alles hingegeben, um uns zu erlösen. Und das ist Ankunft. Ich finde, das ist die beste und stärkste Message, die es überhaupt gibt. Die ganze Bibel, AT, 1. Mose 3,15 bis über Johannes 3,16. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und du sitzt jetzt hier und darfst drüber triumphieren. Amen. Wollen wir mal Jesus so einen Applaus geben? Das ist doch richtig cool. Und das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones. Und wisst ihr was? Und jetzt können wir zurückmarschieren. Also wir haben uns 4000 Jahre angeschaut. 4000 Jahre, du kannst dich zurücklehnen. Ja, es war tragisch, was da passiert ist. Da mussten viele Menschen leiden darum. Aber Jesus, Gott hat das getan, weil er dich am Schirm gehabt hat. Und jetzt gehen wir einfach mal 2000 Jahre zurück, da wo Jesus diese Erlösung vollzogen hat. Vorher hat er mit den Jüngern zusammen das Abendmahl gefeiert. Eigentlich das Passa. Das Passa wurde auch ganz früh dem Volk Israel weitergegeben, um zu sagen, schaut mal, das habe ich für dich getan. Das habe ich für dich getan. Und du kannst jetzt einfach so, wie du bist, zu mir kommen. Vielleicht ist der ein oder andere, der nicht von sich sagen kann, hey, diesen Jesus, das ist irgendwie alles fern. Du kannst ihn einladen und er wird Teil deines Lebens. Er kommt in dich hinein. Wie viele ihn aber aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, die an seinen Namen glauben. Und dann bist du Kind Gottes. Und da möchte ich dich ermutigen, wir werden gleich gemeinsam das Mahl nehmen. Das ist Brot und das ist Saft. Und das symbolisiert sein Leben, was von Adam und Eva bis heute da ist. Und das symbolisiert auch sein Blut, was er vergossen hat. Durch die Geschichte aber dann triumphierend am Kreuz. Und vielleicht ist das für dich einfach auch wichtig, der du Jesus schon lange kennst. Und die Leidenschaft ist verloren gegangen. Ich finde, diese Geschichte ist so knallevoll mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft. Und diese Leidenschaft, die darfst du wieder aufnehmen und darfst ihm einfach dafür danken. Lass uns mal aufstehen. Und ich möchte mit uns zusammen beten. Und ihr seht dort noch Römer 5, Vers 1 und 2. Und ich möchte es einfach aussprechen über dich. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Also mich begeistert das, das einfach zu sehen und zu erleben. Wie du mich, wie du hier jeden Einzelnen am Schirm gehabt hast, bereits am Anfang der Schöpfung, als diese Urkatastrophe passiert ist, als die Sünde in die Welt kam. Und wo wir, da können wir auch eine ganz schnelle Brücke ziehen, wo wir heute in diesem Elend drinstecken, wo so viel Streit ist, so viel Bitterkeit, so viel Neid, so viel Kriege, so viel Hass, so viel Entmutigung und Depression und alles Mögliche. Und der am meisten darüber leidet, das bist du. Und du bist durch die ganze Geschichte hindurchgegangen und hast immer die Erlösung vor Augen gehabt. Und du hast das durchgezogen in einer Segenslinie, in einer biologischen Linie, in einer Verheißungslinie, um einfach zu sagen, du bist Sieger. Was du versprichst, das hältst du auch. Bis hin zu dir, Jesus, zu deiner Erlösung. Und ich danke dir, dass wir Teil dieser Linie sein dürfen, indem wir uns neu wieder an dich ausrichten. Und deswegen gibst du uns auch das, dass wir zu dir Gott Vater sagen dürfen. Und Jesus, du bezeichnest uns sogar der Erste unter den Brüdern, weil wir gehören durch den Glauben zu dir. Und der Teufel wird uns nicht platt machen und nicht kaputt machen, so wie wir das erlebt haben, gehört haben im Alten Testament. Dieses Leid, diese Scham, dieser ganze Hass, den hast du auf dich genommen, auch dein Volk im Übrigen, auch bis heute noch. Und Jesus, wir wollen uns dir nahen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Endlich. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, völlig unverdient, in der wir jetzt stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, Jesus. Wir rühmen uns nicht unserer selbst. Wir rühmen uns dir, was du gemacht hast. Wir möchten jetzt gemeinsam mit einem Lied uns fokussieren auf das, was wir gehört haben, auf